Meinst du, die Leute heben? Ich muss nur einmal heben. Meinst du, es hat genug lang?
Scala, Scala, die Leiter, jede Sonntag am
rote Lichtchen. Also da ist das Gala, es ist Sonntag am 12. im Stuhl.
24. Juni.
24.
August.
Also das ist trotzdem das Gala, obwohl es schon August ist. Und auch wenn es regnet im August, kann man gleich Radio machen. Es ist im Studio sind Marina, der Technik, Claudia, der Giorgio und der Pucci.
Yeah.
das ein Tau mit Substitute. Und uns wollte heute niemand ersetzen, darum machen wir jetzt die Sendung. Als erstes kommt ein Überblick, nochmal ein Rückblick auch auf die letzte Sendung, wo das nochmal zusammengefasst wird und eine Überleitung soll geschaffen werden zu dem, wo wir heute darüber berichten. Und zwar ist das vor allem der Plan Zen, ein Aufstandsbekämpfungsprogramm, das in Spanien erarbeitet und teilweise veröffentlicht worden ist und wo wir einen Überblick dazu machen und ein paar einzelne Sachen herausgreifen und dann auch im Zusammenhang mit der ähnlichen Entwicklung in Nordirland, wo die englische Behörde ähnliche Programme entwickelt hat und Versuche gemacht hat in Sachen Counterinsurgency, wie das heisst, Aufstandsbekämpfung.
Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir im ersten Teil von der letzten Sendung berichtet haben, weil die Sendung von heute eben eine weitere Fortsetzung wird sein. Mit der genaueren Ausführung von dem sogenannten Plan 10, Aktionsplan für die Spezialzone Baskenland-Navarra. Das letzte Mal haben wir aufgezeigt, dass Spanien, das heisst die PSOE-Regierung, die seit dem 82 an der Macht ist, international darauf gedrückt hat, dass sie in der Bekämpfung des baskischen Widerstands nicht allein gelassen wird. Speziell von der französischen Regierung. 1982 ist Spanien an die NATO angeschlossen worden. Und gerade der militärische Pakt hat Spanien eine Bedingung auferlegt, dass sie wirksamer gegen Täter und bewaffneten Widerstand vorgehen solle. So eine Regierung hat natürlich dann hinwiederum gerade Frankreich an die Kasse genommen, weil der Süden von Frankreich ein baskisches Hinterland ist und von dort aus die Unterstützung vom bewaffneten Widerstand läuft. Und sie haben die französische Regierung unter Druck gesetzt, dass sie aktiver wird im Kampf gegen das baskische Hinterland. Der Rahmen für die Kooperation zwischen der französischen und der spanischen Regierung hat die Europäisierung von der Aufstandsbekämpfung gegeben, die sich zu dieser Zeit, eben im 84, mit verschiedenen internationalen Zusammenkünften konkretisiert hat. Die europäischen Staaten nennen das den sogenannten europäischen Rechtsraum. Wir haben dann in der letzten Sendung die verschiedenen Bereiche von dem sogenannten europäischen Rechtsraum vorgestellt. Einen Bereich haben wir ausführlicher behandelt, nämlich den von der Abschaffung von politischem Asyl und dem politischen Delikt, weil er direkte Auswirkungen und Folgen hat auf die Auslieferungspraxis von baskischen Leuten aus Frankreich nach Spanien. Frankreich hat im 1984 das politische Asyl für baskische Militante abgeschafft. Interpol-Haftbefehle sind ausgestellt worden. Baskische Militante sind als Kriminelle auf die Fahndungsliste gesetzt worden. Der europäische Rechtsraum verpflichtet unter anderem die europäischen Staaten, der Opposition gegen den Staat, einen politischen Widerstand, jegliche politische Legitimität abzusprechen. Und ihr Mittel, um den Widerstand in die Enge treiben zu können, ist die kriminelle Verfolgung. Weitere Bereiche von dem sogenannten Rechtsraum sind Sondergesetze, ist der Ausbau von der vierten Gewalt, von der Schmiergewalt, ist die psychologische Kriegsführung, ist die Isolationsfolter. Im Ganzen, wir haben das aufgrund von einer Zusammenstellung von einem baskischen Anwalt, haben wir das letzte Mal versucht aufzuzeigen, aus was denn der sogenannte europäische Rechtsraum besteht. Die PSOE-Regierung hat im 1983 dann ein Konzept aufgestellt mit dem Namen Plan 10, wo die verschiedenen Bereiche des europäischen Rechtsraums konkreter umgesetzt worden sind und gezielt auf die Liquidierung vom baskischen Widerstand ausgerichtet sind. Wir wollen jetzt in dieser heutigen Sendung ein bisschen genauer auf den Plan 10 eingehen. Weil es sicher ein Beispiel ist für das Konzept von eben dieser europäisierten Aufstandsbekämpfung, weil da eine Zusammenarbeit besteht zwischen den verschiedenen europäischen Staaten in Bezug auf die Liquidierung vom politischen und vom bewaffneten Widerstand.
Cordadu.
Cordadu.
Mit dem Stück.
So ein Pechos, als die Platte haben jetzt dann bis aufs Letzte auspresst. Schon das letzte Mal ein paar Mal gespielt.
Sospechosos.
Was?
Sospechosos.
Sospechosos. Gut. Wir wollen etwas über den Plan 10 sagen. 10 ist eine Abkürzung für Zona Especial del Norte und heisst vor allem das Baskenland und die Nachbarprovinzen vom Baskenland. In Spanien. Das Aufstandsbekämpfungsprojekt ist ausgearbeitet worden und als Plan vorgelegt worden vom Ministerium für Staatssicherheit in Spanien und stammt aus der Zeit der ersten PSOE-Regierung, also von der Spanischen Sozialistischen Partei unter Felipe González. Der Plan umfasst verschiedene Massnahmen und Projekte. Das geht von neuen Kasernen für Guardia und Polizei bis zur psychologischen Kriegsführung gegen die Bevölkerung, zum Beispiel mit Telefonterror gegen Sympathisanten der ETA. Ein wichtiger Schwerpunkt ist auf der juristischen Ebene, wie das vorher schon kurz angetönt worden ist. Es geht dort vor allem um die Entwicklung der Antiterrorgesetzgebung, die es zum Teil schon gibt, aber die weiterentwickelt werden soll, wo auch kritisiert wird, weil sie problematisch ist, weil die Bevölkerung zum Teil die sehr stark ablehnt. Und um die politischen Auswirkungen und Ausarbeitungen von sogenannten reumütigen Gesetzgebung, das heisst Gesetzgebung, die Zusammenarbeit der Behörden mit reumütigen, mit Militanten, die den Kampf aufgeben, ermöglicht. Es wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass es so ein Gesetz müsste heissen, Gesetz zur sozialen Integration bewaffneter Gruppen, was ein unheimlicher Euphemismus ist für die Frage von Infiltration und Ausnutzen von möglichem Verrat.
Was heisst Euphemismus?
Also Beschönigung. Schönrederei. Ah. Ja.
Ja, sie haben speziell in Spanien haben das Problem mit dem Denunziantentum, also dass, dass dort noch viel mehr moralische Bevölkerung
darauf reagiert, dass das Verrat eben irgendwo nicht drin liegt.
Mhm. Auch aus der ganzen antifaschistischen Bewegung. Also in dem Zusammenhang wird dann auch vor allem das Beispiel Italien erwähnt und diskutiert. Die Erfahrungen, die dort gemacht wurden, sind mit dieser sogenannten reumütigen Gesetzgebung. Der Mittelpunkt des Plan 10 ist aber Aufrüstung, Koordinierung und Verbesserung der Sicherheitskräfte. Das sind relativ traditionelle Vorschläge in diesem Zusammenhang. Es ist ein Polizeiaufrüstungsprogramm, das eben, wie gesagt, von besseren Kasernen, Polizeiposten über moderne Bewaffnung, moderne Fahndungsmethoden, Computer, moderne Methoden in Sachen Abhörtechnologie und anderen technischen Möglichkeiten, dann aber auch Koordinierung von den verschiedensten Sicherheitskräften, Polizei, Guardia, Zivil, Armee, soweit die einbezogen wird, dann bessere Ausbildung von der Bullen und internationale Polizeikontakte, wo denen wird ein grosses Gewicht beigelegt, der Austausch mit anderen Polizeikräften in den europäischen Ländern und wahrscheinlich auch Amerika, USA. Für das wird auch sehr viel Geld dann bereitgestellt von dem Stutz, der auf die Seite da wird oder bereitgestellt wird für den Plan 10. Es ist irgendwie noch interessant dann zu sehen, dass das Bild vom Polizist, das sich dann entwickelt, eigentlich vom klassischen Nachbarschaftspolizist, vom Kontaktbereichsbulle bis zu den hoch ausgebildeten explosiven Kampfmaschinen rasant Geheimbullen geht, oder wo dann quasi als James Bond irgendwie fast man sich muss vorstellen bei dem, wie sie das formulieren. Den Autoren von diesen Plan oder von dem Plan 10 ist es klar, und das merkt man, wenn man die Sachen anschaut, dass zur Zerstörung des baskischen Widerstands, zur Demobilisierung der Bevölkerung, die unheimlich mobilisiert ist hinter der ETA und im Zusammenhang mit dem sozialen Widerstand im Baskenland, mehr braucht als eine bessere Polizei und eine modernere Polizei. Der Plan 10 umfasst sogenannte Counterinsurgency-Massnahmen. Von denen werden wir nachher dann genauer noch reden, im Zusammenhang auch mit Nordirland. Das geht von modernsten Massnahmen zur Datenverarbeitung und Datenerfassung von der gesamten Bevölkerung in den örtlichen Gebieten von Spanien bis zu Massnahmen von der Presse- und Informationspolitik, von direkter Einflussnahme auf Zeitungen usw. Übersetzte Auszüge aus dem Plan 10 sind im Subversion erschienen, und zwar im Juni 1985. Das ist, glaube ich, immer noch erhältlich in der linken Buchläden, im Pinkus und anderen. Machen wir ein Stück Musik.
I'm to me that I beat people down with chalks. It's only the children of fucking wealthy who tend to be good looking.
Also die Musik haben nicht wir gemacht, sondern es ist eine Platte gelaufen von den Stranglers. Das Stück hat Ugly geheissen. Ugly.
Also wenn man den Plan 10 anschaut, dann fällt auf, dass da einiges ist übernommen worden von den Engländern. Dass es aber auch deutliche Unterschiede gibt. Unterschiede, weil erstens die politische Situation und Geschichte in Nordirland eine andere ist als im Baskenland. Und zweitens auch, weil England andere Kolonialisten-Erfahrungen hat aus Spanien. Besonders hervorgetan hat sich der Frank Kitson, ein Spezialist auf dem Gebiet der Aufstandsbekämpfung. Er hat seine Theorien in Malaysia, Kenia, Oman, Zypern und im Jemen entwickelt und die modifiziert in Nordirland umgesetzt. Es gibt auf Deutsch ein Buch von ihm, mit seinen gesammelten Weisheiten. Es heisst «Im Vorfeld des Krieges». Den Verlag habe ich vergessen, aber wenn es mir recht ist, gibt es auch noch einen Raubdruck davon. Der Kitson seinerseits hat aber auch wieder profitiert von französischen Techniken von Aufstandsbekämpfung in Algerien, wo ein gewisser Oberst Trinquier ist am Werk war. Und später in Vietnam hat es mit den Amis einen regen Gedankenaustausch und aber auch Zusammenarbeit geben. Nordirland war aber das erste innereuropäische Experimentierfeld. Und die Techniken, die sich dort bewährt haben, sind nahe auch von der NATO für ihre Strategie zur Bekämpfung des inneren Feind übernommen worden. Ich werde jetzt ein paar konkrete Massnahmen der Brits in Nordirland schildern, weil man daran vielleicht sehen kann, was der Papierig-Plan 10 in der Realität könnte bedeuten. Wie schon gesagt, die Situation in Nordirland und im Baskenland lässt sich nicht einfach so übergangslos vergleichen. Die Engländer haben zum Beispiel keinen so speziellen Plan 10 oder so für Nordirland aufgeschrieben, handeln aber natürlich vorzu in so einem Sinn. Als ein Beispiel, das im Plan 10 vorkommt, möchte ich den Punkt der Computerisierung herausgreifen. Im Plan 10 steht dazu: Erweiterung und genauere Führung einer Datenbank mit Daten über Bewegungen, Wohnungen, Telefon etc. Die Brits haben schon recht früh angefangen, Computer einzusetzen. Zuerst hat sich der Geheimdienst der Armee in Lisburn das damals höchst entwickelte System zu suchen. 1977 ist es dann richtig und systematisch losgegangen mit dem Sammeln von Informationen und einem neuen Zentralcomputer, der verhängt ist mit den Grenzposten, den mobilen und stationären Strassenkontrollen und dem Zentralcomputer von Scotland Yard in London. Zielpublikum waren nicht mehr sogenannte Verdächtige, sondern die ganze Bevölkerung oder andersherum, die gesamte Bevölkerung ist potenziell verdächtig. Ein ganzes Jahr hat die Armee gebraucht, um alle die bereits vorhandenen Daten, die verstreut waren, in verschiedenen Handkarteien oder beschränkten Computersystemen in diesem Zentralcomputer zu verwursten. Es ist dabei um etwa 1,5 Millionen Leute gegangen, 500'000 davon in Nordirland. Die anderen verteilen sich auf Iren und Irinnen, also in Britannien und in Südirland, also in der Republik. Der Aufbau von diesem Zentralcomputer sieht so aus. Es gibt vier Stränge, die nach verschiedenen Gesichtspunkten zusammengestellt und über das Kreuz abgeglichen werden können. Der erste betrifft die Personendatei. Registriert werden da Namen, Adressen, Personenbeschreibungen, besondere Merkmale, Gewohnheiten, Stammbeizen, Bekanntschaften, Verwandtschaften und Bewegungen. Der zweite Strang fährt an einer anderen Ecke an, nämlich beim Wohnen. Da werden nach Häusern, Strassenzügen und Quartieren aufgelistet, die Hausbewohner und Bewohnerinnen registriert, wer wo angemeldet ist und was für eine politische Einstellung dort rum ist. Die Armee hat eine Art Volkszählung von Haus zu Haus gemacht. Den mit den Fragebögen müssen sie in Nordirland schon lange vergessen. Die sind jeweils gerade kollektiv verführt worden. Und sind von Haus zu Haus gegangen und haben einfach notiert, was sie gesehen haben. So die Farbe von der Haustür und die Rasse vom Hund und so weiter. Einfach alles Sachen, was sie haben können so feststellen, weil auskunftsfreudig sind die Leute nämlich auch dann nicht, wenn ein Besetzer in der Hütte steht. Der dritte Strang von dem Zentralcomputer betrifft die Auto, also die Nummern, Marken und Farbe und so weiter. Und dazu hat es immer noch Angaben für die Armee und Schmier, wie sie der jeweilige Karre bei einer Strassensperre sollen behandeln. In dieser Datei sind also sämtliche Autonummern, die rausgegeben sind, gespeichert. Der vierte Strang schliesslich hängt eng mit dem vorderen zusammen. Er registriert Ort und Zeit, wo von allen diesen Autos, die von der Armee oder der Schmier bei einer mobilen oder festen Strassenkontrolle, bei einem sogenannten Checkpoint, sind kontrolliert wurden. Das ganze System steht aber nicht für sich allein. Es kann vernetzt werden und wird auch mit Datenbanken außerhalb der Armee, zum Beispiel mit denen von den Sozialämtern, den Arbeitsämtern und von den Krankenkassen. Wie die Schmier solche medizinische Daten, die sie eben zum Beispiel über Krankenkassen geklaut hat, überkommt, und wie sie die verwertet, das sieht man folgendem Beispiel. Im November 1977 wurden im Shortstrand-Quartier von Belfast bei einer groß angelegten Razzia 12 junge Republikanerinnen verhaftet. Die Spezialabteilung der Royal Ulster Constabulary nützte dann Informationen über eine Fehlgeburt, die eine der Frauen ein halbes Jahr zuvor erlitten hatte, auf eine Art und Weise aus, welche die Frau an den Rand eines Nervenzusammenbruchs brachte. Schließlich unterschrieb sie ein Geständnis, mit welchem sie ihre Zugehörigkeit zu Kuman Namban, dem Frauenflügel der IRA, sowie ihre Beteiligung an Aktionen gegen die britische Armee zugab. Das Zitat, wie auch die meisten Informationen, stammen aus dem Buch «The Kitson Experiment, Britain's Military Strategy in Ireland», vom Roger Faligo, das ist erschienen 1983. Schon lange vor dem Militär und der Schmier, nämlich anfangs der 60er Jahre, hat die Queen's University in Belfast einen Computer bekommen, und zwar als Geschenk von der amerikanischen Navy. Dieser Computer ist vorzu immer mehr gebraucht worden zum Sammeln von soziologischen und ethnologischen Daten und Untersuchungen über die nordirischen Ghettos. Die Soziologie ist überhaupt immer ein wichtigerer Teil von der Counterinsurgency geworden. Das ist übrigens, denke ich, auch ein Unterschied, vorläufig noch zum Baskenland, wo das Schwergewicht noch viel mehr vorläufig legt auf militärische, also Schmieraufrüstung und polizeiliche Massnahmen. Also du hast vorhin gesagt, traditionell irgendwo. An der Uni und auch am Konfliktforschungszentrum in London sind unzählige Studien zur Situation in Nordirland da verfasst worden. Und immer ist es darum gegangen, nach Möglichkeiten zu suchen, die Unterstützung für die IRA und die INLA in der Bevölkerung zu untergraben. Einerseits waren die Grundinformationen von diesen Untersuchungen für die Armee interessant gewesen, und zu denen haben sie auch über die Computer eben noch Zugang gehabt. Andererseits aber auch die Untersuchungen selber, also die Einschätzungen, die dort gemacht wurden. Es ist aber nicht so, dass zum Beispiel die Uniprofessor und die eifrigen Studenten gewusst hätten, also eben nicht alle, für wen sie eigentlich arbeiten. Oder dass zum Beispiel auch ein Grossteil von ihren Studien vom britischen Verteidigungsministerium bezahlt werden. Es hat auch Linke darunter gehabt bei diesen Studien, die damit gearbeitet haben, weil sie also in der Meinung, das sei ein Beitrag für einen Kampf der republikanischen Bewegung. Das Misstrauen gegenüber diesen Soziologen war am Anfang in der Bevölkerung auch nicht sehr gross. Die Soziologen sind in Quartiere hineingekommen, wo sich die Armee schon lange nicht mehr hineingetraut hat. Die Leute haben Auskunft gegeben. Und so ist irgendwie über die Hintertür auch in der Volkszählung zustande gekommen, gründliche. Aufgrund von so Untersuchungen hat das Nordirland, also es gibt das Nordirland-Forschungsinstitut, und das hat auch so einen Vorschlag unterbreitet, wie die IRA auf dieser Ebene, also eben auf der nicht-polizeilichen, zu bekämpfen sei. Das hat angefangen so bei Arbeitsbeschaffung, weil es gibt ja sehr grosse Arbeitslosigkeit in Nordirland. Und dann war die Rede von Unterwanderung von Selbsthilfeorganisationen und Kooperativen, die die IRA eingerichtet hat, aber auch die Neugründung von so Selbsthilfegruppen, quasi um die von der IRA überflüssig zu machen. Und bis zu Umsiedlungen um die starken Quartierstrukturen, die sich im Verlauf der Jahre und dieser Kämpfe entwickelt, zu zerstören. Ja, und weil wir hier in der Skala in letzter Zeit etwas Kritik bekommen, wir sind so etwas trüb und stöhne aus einer Gruft, noch etwas aufbauend. In diesem Zusammenhang, am 21. Januar 1979 hat Tira den Computer in der Queen's University in Belfast, also das prächtige Geschenk da von der US Navy, in die Luft gejagt und hat dazu erklärt, der Anschlag sei nötig gewesen, weil die dort gesammelten soziologischen und psychologischen Daten auch von den britischen Behörden seien ausgewertet wurden.
Wenn es nur die Ehre gewesen wäre, hätte es nicht gemacht.
Ja, das wahrscheinlich auch, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, gut, der Computer ist weg. Es gibt eben die anderen noch, die immer noch bestehen. Und jetzt denke ich, mir wäre es noch interessant, Hinweis zu machen noch auf die Schweiz, beziehungsweise wie in der Schweiz Soziologie ein Beitrag kann sein zum Aufbau von der sozialen Kontrolle. Oder wollen wir da Musik machen vorher?
Kann man spielen die Platte, ja.
Der gepanzerte Zug von der Ex.
Nein, es ist doch. Ist Trennblindade.
Ja.
Gut, jetzt also eben zu der Soziologie-Geschichte hier in der Schweiz kurz etwas. Also es gibt da wahrscheinlich auch sehr viele Beispiele. Also angefangen bei den pädagogischen Rekrutenuntersuchungen, die da jeweils die Ruth Meier veranstaltet, die ihrerseits bekannt ist im Zusammenhang mit der Gesamtverteidigung. Aber jetzt herausgreifen möchte ich das Beispiel aus dem 81, wo ein gewisser Hans-Peter Kriesi, Soziologieprofessor samt Anhang, mit seiner Wissenschaft der Bewegung hat das Leben wollen. Angeblich ist es ihm darum gegangen, mit seinen Untersuchungen der Bewegung eine Anleitung zur Selbstreflexion zu vermitteln. Ein AG Froschblick, die hat schon ein bisschen vorher reflektiert, und hat einen riesigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich lese aus einem Flugblatt von der AG Froschblick unter dem Titel «Soziologen verarschen die Bewegung». Eine etwa zehnköpfige Soziologen-Equipe der Konfliktforschungsstelle der Uni Zürich pirschte sich in den letzten Wochen in linkischer Jägerart an das Freiwild heran. Zur Jagdzone erklärt wurde die Bewegung, Schülergewerkschaft, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, Anti-AKW-Bewegung und anderes mehr. Diese Grossoperation wird vom Nationalfonds bezahlt, übrigens mit 500'000 Stutz. Derselbe Nationalfonds verhinderte vor kurzem eine Untersuchung über die Wohnungsmisere in Lausanne. Die Untersuchung über die Bewegung ist ein Teil der Spaltungspolitik der Behörden. Man katalogisiert uns und unsere Actions. Sie versuchen, die Aktivisten aus der Masse herauszupicken und die Bösen von den Guten zu trennen. Bald einmal können Sozialarbeiter und Schmier mit soziologischen Schnüffelmethoden gegen uns eingesetzt werden, ohne dass wir es merken. Wie lange geht es, bis die Gerichte mit soziologischen Gutachten beweisen können, dass die Bewegung kriminell organisiert sei? Aber nicht nur Schmier und Justiz sind unser Staat, auch Schule, Medien, Heime, Fürsorge, Familien, Knast, Wohnungen, Universität. An allen diesen Orten gibt es Sympathisanten der Bewegung. Einige äußern ihre Sympathien, indem sie mitmachen, fotografieren oder gaffen. Andere wollen von der Bewegung profitieren. Sie missbrauchen sie für ihre Unikarriere. Warum untersuchen die linkischen Studenten, Assistenten, Dozenten und andere Enten nicht Schmier, Spekulanten, Hades, also etwas, was der Bewegung nützt? Unbewegte Hirne werden Fachleute für Hirnwäsche. Die Unart gewisser Bewegter, mit ihrem Klatsch über uns zu blöffen, nützen sie in zynischer Art und Weise aus. In nächster Zeit sollen sogar Fragebogen unter die Leute verteilt werden. Um das Misstrauen dagegen abzubauen, werden diese Fragebogen in der linkischen Rotpress gedruckt, von linkischen verteilt, von linkischen, wenn einmal ausgefüllt, in den Computer eingegeben. Aber auch Alternative wollen überleben. Wir haben unser Material aus dem Uni-Institut zurückgeholt. Dabei stellten wir fest, dass die Fragebogen keineswegs anonym blieben wie versprochen. Die gesamte Adresskartei der Bewegung mit etwa 300 Adressen ist nummeriert. Deshalb haben wir auch die Druckvorlagen des Fragebogens in der Rohpress abgeholt. Doch die unheimliche Soziologen-Equipe macht hartnäckig weiter. Soweit das Flugblatt. Das hat eine Reaktion gegeben von den Soziologen-Studis, die da beteiligt waren. Und die haben auch das Flugblatt gemacht. Und finden, ja, sie wollen sich da nicht zensurieren und schon gar nicht mit solchen CIA-Methoden, oder?
Wahnsinn.
Ja, und es hat dann anschliessend eine Diskussion gegeben im AJZ, wo der Professor Kriesi ist auftreten und vorne auf und ab gelaufen, wie das Professoren so machen.
Die Hände auf dem Rücken.
Ja, die Hände auf dem Rücken fast. Und dann hat man ihn gefragt... Ja, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, so da einzufahren im AJZ und zum Beispiel nicht an der Vollversammlung da sein Projekt vorzustellen. Und dann hat er, ist er noch ein paar Mal auf und ab gelaufen und hat gesagt, eine sehr interessante Frage ist das. Und später hat er gefunden, ja, die Bewegung hat eben kein autoritatives Organ, wo man sich können an sich wenden, weil bei der, wenn er über Gewerkschaft Untersuchung macht, dann gehen er auch zum Vorstand und so. Und das hat er bei der Bewegung vermisst. Auf jeden Fall so pessimistisch, wie die AG Froschblick das gesehen hat, nämlich, dass sie hartnäckig weitermachen. Also so ist er doch nicht weitergegangen. Er hatte erstens das Material nicht mehr gehabt, schliesslich. Und zweitens hätte er dann müssen aufgeben, da die Leute zu fragen und seine Karteien anzulegen mit linken WGs und so weiter. Er hat aber, glaube ich, dann nachher doch irgendwann noch ein Buch rausgegeben über Bewegung. Aber das kenne ich nicht.
Ja.
Aber das können wir, glaube ich, im Moment auch lassen. Es ist eigentlich nur darum gegangen, zu sagen, dass eben, also, der Krise ist nicht Schmier oder ist nicht von der Schmier beauftragt, aber durch das, was er macht, arbeitet er ihn eben schon einfach in die Hände, oder? Und in dem Sinne einen objektiven Kollaborateur ist er eben schon.
Also wir haben hier aus den Originalflugblättern vorlesen. Also antiquarische Raritäten werden da noch. Quasi
beizogen. Bewerbt sich wieder mal.
Das ist ja, schön. Oder?
Yeah.
ist nochmal ein Stück von der Platte 1936 von der Ex mit dem Titel «People Again». Das Stück, das über Bauern handelt, die während der Revolution sich das Land genommen haben, das eigentlich immer schon reingehört hat.
Du?
Ich?
Ja.
Nein, du.
wir haben nochmal zurückgehen auf den Plan 10. Und zwar auf die juristischen Massnahmen, die es hier auch anschneidet. Sie haben, was das Reuegesetz anbelangt, haben sie eigentlich die italienische Vorlage genommen. Sie haben die ganze italienische Gesetzgebung bezüglich Reueartikel haben sie da ausführlich niedergeschrieben. Und es wäre vorgesehen, dass der Plan 10 auch in dieser Stossrichtung könnte etwas unternehmen, dass ein sogenannter Reueartikel ins spanische Gesetz aufgenommen wird. Es ist so, dass im Antiterrorgesetz, das im 84 erneuert worden ist, dass dort schon ein Reueartikel drin ist. Er ist aber nicht so ausführlich wie der italienische und er bezieht sich eigentlich nur aufs Abschwören. Das heisst, wenn Gefangene sich vom bewaffneten Kampf lossagen, dann wird ihnen zugesichert, dass sie in kürzester Zeit zum Knast auskommen. Und das wäre dann die sogenannte soziale Reintegration, dass also der Staat den abgeschworenen Gefangenen offeriert, dass sie eben nachher wieder in der Legalität leben können. Warum dass das nicht so funktioniert, das Reuegesetz nach dem italienischen Muster kann übernommen werden. Das haben wir vorhin schon mal angetönt. Es ist schon mal ein Vorschlag gemacht worden im spanischen Parlament. Und die Parteien sind aber zum grossen Mehr dagegen gewesen. Gerade weil es eben um das sogenannte Denunziantentum geht, wo einfach von der spanischen Bevölkerung aus abgelehnt wird. Also der Hebel, wo sie eigentlich ansetzen wollen, zur Bekämpfung des ETA-Widerstands, dass eben Einzelne kooperieren mit dem Staat, mit der Schmier und Informationen rausrücken und damit die Organisation aufgerollt werden kann, das funktioniert nicht.
Was man vielleicht noch anfügen kann, ist, das merkt man aus dem Plan oder den Ausschnitten, die wir hier haben können lesen, dass für die Sozialtechnokraten und die Leute oder die von der sozialistischen Regierung, die jetzt da quasi am Werken sind, schon sich als Problem stellt, dass halt die traditionellen Sicherheitskräfte, also Guardia und die Armee in Spanien eben nach wie vor starke frankistische Elemente sind oder einzelne Exponenten und dass die zum Teil sich also eben mit diesen modernen Polizeitaktik überhaupt nicht können anfreunden und sich von dort her, also stellt sich, das merkt man auch, wenn man das liest, hat ein paar Mal so Hinweise darauf, dass man gerade auch denen das muss erklären, warum dass man jetzt so eine Taktik, eine moderne Taktik einschlägt, mit zum Beispiel eben Belohnung für Bereuende, weil im traditionellen frankistischen Apparat natürlich das hat es das nicht gegeben. Oder man hat, der Gegner ist klar und es gibt einfach eine Möglichkeit, das heisst, den Gegner vernichten, wie das in der traditionellen faschistoiden Ideologie gibt es das irgendwie nicht zu teilen, dass die noch belohnt werden, nur weil sie quasi aufgehen, sondern es gibt nur Sieg, Niederlage, Vernichtung von der ETA. Das ist innerhalb vom Apparat, glaube ich, schon auch ein Widerspruch, wo da Probleme bietet.
Eine andere Richtung, die sie noch anschlägen, ist dass sie eigentlich wird er längerfristig einerseits das Antiterrorgesetz als Sondergesetz stehen lassen, weil wir sagen, das ist wirksam genug. Auf der anderen Seite wird jetzt aber doch, dass die Leute, die Gefangenen aus den bewaffneten Organisationen, dass sie die eigentlich mit dem normalen Strafrecht, Strafgesetz, können zur Kasse nehmen und damit ihnen den speziellen Status eben halt gleich vom politischen Gefangenen noch mit dem Prozess endgültig wegnehmen. Aber es ist im Plan 10 ist angetönt und sie schreiben da, diese allmähliche Umwandlung der Betrachtungsweise des Terroristen von politischen Delinquenten zum gemeinen Kriminellen bringt eine Reihe von Schwierigkeiten jeglicher Art mit sich. Als Beispiel sei aufgezeigt, dass nur gerade deren 15% der öffentlichen Meinung im Baskenland und Navarra die Terroristen als gemeine Verbrecher beurteilen. Also da sieht man ganz klar, dass der politische Inhalt und die politische Legitimität des bewaffneten Widerstands eben eine breite Unterstützung hat in der Bevölkerung.
Ja, man kann vielleicht auch noch mal einen Vergleich machen zu Nordirland, also jetzt, was die Politisierung oder die Versuchte angeht. Im 1972 dort haben die politischen Gefangenen den Status offiziell zuerkannt bekommen, nach einem Hungerstreik. Und im 1976 ist ihnen dann wieder aberkannt worden, und zwar vor allem schon auf Druck von der BRD. Und das ist dann zusammengehangen mit den Vorbereitungsarbeiten zu der Antiterrorkonvention, wo man ja schon davon geredet hat, was eben genau darum geht, das politische Delikt abzuschaffen. Aber auch, also das können sie so festlegen, oder? Also sie können sagen, das ist jetzt nicht mehr politisch. Aber, und das hat vielleicht andere Wirkung noch außerhalb von Nordirland bzw. außerhalb von Baskenland oder von Spanien. Aber der selber, wo es darum geht, der nützt das eigentlich nicht, weil die Leute wissen genau, um was es geht und fühlen sich zum Teil eben schon vertreten, auch durch die Widerstandsbewegungen. Und es besteht auch ein enger Zusammenhang. Und den aufzubrechen, klingt so nicht einfach. Und andererseits kann man sagen, dass auch der Kitzen schon hat, gefunden hat, dass man das Gesetz und die ganze Justizebene in Dienst von der Counterinsurgency setzen, um da die unerwünschten Elemente loszuwerden.
Ein Stück Musik.